Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle, dem Campus Talk. Heute wieder zusammen mit Christian Kammlott. Tag, Christian.
Hallo, Henrik.
Wenn wir an unsere Studierendenschaft denkt, ist das eine Frage, die ganz oft gestellt wird: Wo kann ich später arbeiten? Was ist der Job, den ich mache? Das ist, wenn jetzt bei uns erneuerbare Energien studieren, immer so ein bisschen diffus. Ob ich danach nur beim Stadtwerk oder gibt es noch andere Möglichkeiten? Und ich glaube, ein Jobbereich, der ganz interessant sein kann, ist das Consulting. Du warst ja so ein bisschen in dem Bereich tätig. Ich war in dem Bereich auch tätig. Also vorne die Frage, die wir mal diskutieren können, ist Consulting ein Jobprofil, auf das man sich einlassen kann mit einem Abschluss bei uns? Oder allgemein, wenn man im Bereich der Energietechnik, der Nachhaltigkeit was studiert hat?
Unbedingt. Also ich glaube auf jeden Fall und ich persönlich glaube auch, dass die Beratung, was auch immer für eine Beratung, ein nahezu idealer Einstieg nach dem Studium ist. Weil ganz, ganz viele wissen doch ganz ehrlich am Ende ihres Studiums noch gar nicht, wo die Reise mal so richtig hingehen soll. Ja, das ist ja bei vielen, die ich beobachte, noch sehr diffus und die wissen nicht so richtig, was jetzt die beste Lösung ist. Und ich glaube, beim Consulting hat man die Riesenchance, relativ schnell in sehr viele verschiedene Situationen mal reinzuschnuppern. Je nachdem, was für eine Consulting-Branche das natürlich ist. Und das ist doch genial. Man lernt ganz schnell ganz viel und hat die Möglichkeit, ganz viele verschiedene Unternehmen und Typologien kennenzulernen.
Ja, also kann ich bestätigen, weil ich war jetzt zwar nicht in der Unternehmensberatung, also nicht extern, sondern intern, weil ich ja dann nach Ende des Doktors dann Vorstandsassistent geworden bin, also direkt angehängt an den Vorstandsvorsitzenden, der das Unternehmen gerade erst übernommen hat, das war so ein Photovoltaikunternehmen.
Erzähl doch mal, das ist ja auch interessant, ein bisschen, es ist glaube ich verwandt, aber es ist ein anderes Feld, das ist ja auch für viele ein interessantes Zauberwort. Was macht denn eigentlich ein Vorstandsassistent?
Ja, genau. Also tatsächlich, also nach Ende der Promotion, also als Physiker denkt man ja, gut, jetzt kann ich alles, jetzt bin ich hier der König der Welt. Was aus Sicht eines Physikers auch stimmt, aber man hat die wahre Welt noch nicht gesehen. Und ich hatte einen Freund, der war Vorstandsassistent in einem Unternehmen, die im Automotive-Bereich unterwegs waren. Den hatte ich gefragt, weil ich da eine Stellenanzeige gesehen habe. Vorstandsassistent, sagte, ja, das ist ganz interessant. Was man halt macht, ist, man ist direkt am Vorstand oder an den Vorständen oder ein Aktienunternehmen, bei dem ich war, dran und begleitet die erstmal den ganzen Tag, bereitet die Themen vor, die gerade auf den Tisch kommen. Da geht es halt um kurzfristige Themen, aber auch so um langfristige Entscheidungen. Also da waren halt während der Photovoltaik-Boom-Phase der ersten 2008, 9, 10 mussten relativ viele Entscheidungen getroffen worden, in welche Länder gehen wir, wie setzen wir dort irgendwelche Investitionskonzepte auf, um dann diese Solarparks, die das Unternehmen gebaut hat, dann weiter zu verkaufen an institutionelle Investoren, die man dann suchen sollte. Also ich war dann halt für den technischen Teil verantwortlich. Das heißt, die Technik dahinter aufzubereiten, zu erklären. Also man kennt es ja ganz oft, wie viel Treibhausgasemissionen werden eingespart durch den Bau einer Photovoltaikanlage. Das waren so Fragen, die haben wir damals dann aufbereitet, versucht darzustellen, um sie dann auf der einen Seite vertriebstechnisch zu nutzen, weil wir halt ein Produkt hatten, was wir verkaufen wollten. Aber auf der anderen Seite halt dann auch regulatorische Grenzen hatten, weil wir halt natürlich jetzt nicht uns da irgendwas zusammenlügen konnten, sondern musste schon fundiert sein, weil es halt ein Aktienunternehmen war. Und wie es sich so gehört, also ne, so ein Forschungsassistent arbeitet 40 Stunden die Woche, Und dann ist Corona mit.
Echt?
Ja.
Das war jetzt ironisch.
Ja, ironisch. Ja, also, ja, ja. 40 Stunden, dann ist, wenn du Glück hast, ist dann Donnerstag. Also, ich sag mal, die Regelarbeitszeit richtet sich halt an den Arbeitszeiten von Vorständen, die noch jetzt auch keinen 9-to-5-Job leben und gerne dann auch am Wochenende noch aktiv sind. Was aber als junger Mensch, wenn man sich darauf einlässt, wahnsinnig viel Spaß macht, weil du ja gerade sagtest, ne? Man lernt wahnsinnig schnell, wahnsinnig viel. Und das Wasser ist sehr kalt, sehr tief. Und wenn man reinspringt, denkt man, Mist, wie schwimmt man denn nochmal? Aber wenn man sich da mal ein bisschen berappelt, stellt man fest, ach, eigentlich habe ich mein Rüstzeug aus dem Studium. Ich weiß, wie Dinge gehen. Ich muss jetzt nochmal anders anwenden. Ich glaube, das ist so ein großer Schockmoment, wenn man von der Hochschule oder Universität rausgeht in die wahre Welt, in die Wirtschaft, dass die Schlagzahl deutlich höher ist. Du hast viel weniger Zeit, Dinge in Ruhe vorzubereiten. Das, was man auch während seiner Abschlussarbeit machen kann, dass man sich wirklich mal über Tage oder sogar Wochen mit einem Thema beschäftigen kann, das geht in der Wirtschaft nicht. Und daran musste man sich gewöhnen. Das war tatsächlich am Anfang für mich auch etwas schwierig festzustellen, oh Gott, ich kann es nicht mehr richtig in Ruhe machen und ich muss trotzdem Ergebnis liefern, was zu 99% richtig ist, ohne es wirklich nochmal doppelt überprüfen zu können. Und das war so ein erster Aha-Moment, an den man sich gewöhnen muss, wenn man rauskommt aus der Hochschule. Mhm.
Was ich mit dem Vorstandsassistenten verbinde, ist, du kommst halt dem Vorstand, relevanten Entscheidungsträgern, unglaublich nah. Du lernst die kennen, die lernen dich kennen. Und ich kenne ein, zwei Vorstandsassistenten, die haben relativ zügig nach ihrer Zeit als Assistent echt gute Positionen in den Firmen dann bekommen. Einfach, weil sie das Vertrauen des Vorstandsgenossen haben. So, der kann was, der kennt mich, der weiß, wie ich ticke, der weiß, was ich will. Also setze ich den als kaufmännischen Leiter in die Tochterfirma. Und ja, die haben dann auf die Art und Weise also sehr schnell Karriere machen können. Man kann sozusagen so ein paar Hierarchiestufen überspringen, weil man, glaube ich, halt immer im Fokus ist. Wenn die dann drüber nachdenken, hier, wir brauchen einen kaufmännischen Leiter, wer könnte da geeignet sein, dann ist man halt automatisch präsent. Und wenn man sich gut angestellt hat, kriegt man auch schnell einen guten Job.
Das stimmt. War tatsächlich auch bei mir der Fall. Wir haben dann halt verschiedene Business Cases uns auch angeguckt, also neue Geschäftsmodelle entwickelt. Ich war ja bei der Techniktochter des Mutterkonzerns angestellt, die Qualitätssicherung von Photovoltaikanlagen gemacht haben. Und die erste Frage ging dann um das Thema Smart Meter, also diese intelligenten Zähler, die wir immer noch nicht in Deutschland haben. Da ging es damals schon los, aber die Frage, wollen wir da einsteigen und in die Messtechnik noch mit einsteigen, weil wir selber auch solche Datenlogger entwickelt haben. Da hat sich aber schnell herausgestellt, das ist Quatsch, da gibt es keinen Markt. Was für mich ganz spannend war, denn ich als Physiker hast du mit Eurozeichen nichts zu tun und Deckungsbeitrag 1 und Deckungsbeitrag 2 habe ich noch nie gehört in meinem Leben. Dann heißt es, ja, Business Case und morgen brauche ich die fertigen Charts. Sagt und dann fängst du an und guckst erstmal bei Wikipedia, was denn Deckungsbeitrag ist und was denn der Unterschied zwischen Umsatz und Erlös und Gewinn ist. Und dann machst du mal nach bestem Wissen und Gewissen eine Rechnung auf und dann stellst du fest, ganz so schlecht ist es nicht, denn es ist halt auch nur ein Schieben von Zahlen, nur dass halt nicht die technische Ausrichtung im Fokus ist, sondern halt das Monetäre. Das geht alles, das ist gar kein Problem. Und dann tatsächlich dann der zweite größere Teil war dann die Frage, macht es Sinn, in die technische Betriebsführung von Photovoltaikanlagen einzusteigen, also ein Produkt zu entwickeln für den Markt, um Anlagen von Dritten gegen Entgelt zu betreuen. Also von wir gucken nur und melden eine Störung bis wir beseitigen auch die Störung. Mhm. Da konnte ich dann zeigen, ja, das sieht ganz gut aus, da ist ein Markt, da ist auch ein attraktives Marktwachstum. Wie gesagt, das war ja Anfangszeit der ersten Photovoltaik-Boom-Phase, da gab es das alles noch nicht. Also wir haben tatsächlich damals dann auch diskutieren müssen mit dem Gewerbeaufsichtsamt, warum denn Wochenenddienste bei der Betreuung von Photovoltaikanlagen notwendig sind. Und ich sage, die Sonne scheint auch am Samstag und am Sonntag, da müsst ihr im Zweifelsfall auch nochmal raus und gucken, wenn die kaputt ist. Ach so, ja, stimmt. Aber tatsächlich, als dann klar war und ich das vorgestellt habe, das Konzept, dass das funktioniert, hieß es, ja gut, dann machen sie es halt. Hey, wie machen? Ja, übernehmen sie die Abteilung, hier haben sie zwei Leute, fangen sie mal an, bauen sie mal aus. Und da denkt man auch, okay, Mitarbeiterführung hat man jetzt im Studium auch nicht so gelernt. Mache ich auch mal nach bestem Wissen und Gewissen, wird schon irgendwie klappen, auch so Reporting, also dass ich dann jetzt irgend so ein Quartalsreporting vorbereiten musste, weil es dann an die Geschäftsführung ging und die Geschäftsführung das dann an die Muttergesellschaft schicken musste. Da dachte ich auch, was mache ich hier eigentlich? Aber wahnsinnig spannend, auch da die Prognosen zu machen. Wo geht die Reise hin? Wo kann man, wie geht Preisgestaltung? Da gibt es ja ganze Studiengänge, die sich mit Marktpreisgestaltung auseinandersetzen. War bei mir Best Guess, hat gut geklappt. Na, und wenn ich da jetzt kein Professor geworden wäre und den sicheren Beamtenhafen gefunden hätte, ich weiß nicht, ob ich bei der Firma jetzt noch wäre, ob ich dann weitergezogen wäre. Also ich denke, die Chancen waren gut, aber Ausgangspunkt war tatsächlich der Forschungsassi, also der Inhouse-Consultant im Unternehmen. Und was halt auch noch ganz schön ist, man lernt halt sehr schnell das ganze Unternehmen kennen, weil man halt nicht nur in einem Bereich unterwegs ist, sondern weil die Vorstände ja das ganze Unternehmen betreuen, vielleicht mal eine technische oder mal eine finanzielle oder die kaufmännische Ausrichtung haben, aber du bist, wie du ja sagtest, ganz nah dran an strategischen Entscheidungen, bist auch dann bei Treffen dabei, wenn sich Vorstände und Vorstände von anderen Unternehmen treffen, wie dann auch Verhandlungen, also Kaufverhandlungen geführt werden.
Ja, ja.
Ganz oft dann das ganze Thema Regress, eine Gewährleistung, die verklagen sich ja alle gegenseitig jeden Tag, damit auch die Rechtsabteilungen was zu tun haben, etwas böse formuliert. Aber tatsächlich auch das mal mitzubekommen, wie bereitet man sich eigentlich auf Rechtsstreitigkeiten vor, die in der Wirtschaft alltäglich sind und auch nichts Besonderes, wo man irgendwie Angst vorhaben muss. Und wie man dann vor Gericht Dinge so darstellt, dass das natürlich dann zu den eigenen Gunsten entschieden werden würde durch einen Richter. Also schon eine sehr spannende Geschichte, aber 40 Stunden plus X. Und das ist kein kleines X gewesen.
Also wir beide sagen jetzt, oh, Beratung ist toll, Vorstandsassistent ist toll und so. Ist ja auch toll, meint das auch ernst. Aber was ich schon manchmal sehe von Studis, mit denen ich mich dann unterhalte, für die spielt heutzutage tatsächlich Arbeitszeit oftmals eine große Rolle. Das war für mich nach dem Studium überhaupt gar nicht relevant. Kann ich wirklich so sagen. Ich war eher bissig. Ich wollte was schaffen und fand es auch ein bisschen gut, so richtig ranzuklotzen. Und das habe ich auch die ersten Jahre meiner Karriere gemacht. Da habe ich richtig Gas gegeben. Und habe versucht, mir schnell ein solides Fundament zu bauen. Und das würde ich ehrlich gesagt immer wieder so machen. Ich wundere mich immer, wenn Leute nach dem Studium heutzutage, wenn ich die sehe, manche unserer Absolventen, die sind gar nicht so hungrig. Die haben gar keine Lust, richtig ranzuklotzen. Da hat sich irgendwas geändert. Ich meine, die gibt's natürlich auch noch, was ja auch gut ist. Aber mein Eindruck ist, irgendwie ändert sich da gerade ein bisschen das Mindset, was schade ist. Und dann, den kann ich einen Job bei einer Investmentbank, bei einer Beratung oder so, natürlich nicht so gut empfehlen.
genau.
Also. Ich werde es nie vergessen. Ich war ja am Anfang, meine erste Stufe im Job war Transaktionsberatung. Das heißt, wir haben Unternehmen, die sich in einem Verkaufsprozess befunden, die haben wir bewertet, analysiert und die Zahlen auf den Kopf gestellt, sogenannte Due Diligence gemacht und sowas. Und da hat ein Projekt das nächste gejagt. Alles musste immer vorgestern fertig sein. Und ich weiß noch, da war ich selber ein bisschen schockiert. Da war ein Projektleiter, der war dafür bekannt, sehr erfolgreich, aber auch sehr fordernd zu sein. Und bei dem war ich im Team. Und irgendwann habe ich dann nachts um 10, als der anfing, Pizza zu bestellen, verstanden, dass der nicht ernsthaft vorhat, irgendwann vor morgen früh um 9, wenn die Präsentation vom Kunden sein sollte, nochmal aufzuhören. Und da habe ich dann kurz geschluckt und habe gedacht, na, das kann ja heiter werden. Morgen früh sitzen wir dann, so wie wir jetzt da sitzen, beim Kunden und erzählen dem das, was wir jetzt gerade eben zusammenbauen mit einem Stück Pizza in der Hand. Aber zwischendurch war das mal ganz kurz frustrierend, aber dann hatten wir alle irgendwie scheinbar so viele Adrenalin im Blut und fanden das dann irgendwie wieder aufregend und mussten sie auch fertig kriegen. Da war auch Druck, dass es dann am Ende auch wieder cool war. Also das gehört dann halt auch dazu und das ist ja auch nicht schlimm.
Also tatsächlich, als junger Mensch macht das einen Riesenspaß, wenn man noch die Freiheit hat, denn später mit Familie wird man da nicht, oder ist man nicht mehr so flexibel. Aber als junger Mensch, ich habe auch die ersten Wochen dann, wie klassisch so ein Unternehmensberater, im Hotel gewohnt, weil mir noch nicht ganz klar war, an welchen Standort ich komme, an den Hauptsitz oder eher zur Tochterfirma. Das macht schon Spaß. Oder wenn es dann heißt, oh, Thesen, wir haben ein Problem in Italien, wir müssen morgen früh nach Mailand. Okay, der Flug kostet ein paar hundert Euro jetzt, weil ich den heute buche und ich morgen los muss. Das spielt in dem Moment keine Rolle, sondern das Problem muss gelöst werden. Wenn man das gut kann, dann ist man, glaube ich, auch sehr schnell, also das wird dann sehr schnell von der Geschäftsleitung, vom Vorstand, aber auch vom mittleren Management, ich sage mal so Bereichsleitung, erkannt, wenn da Leute sind, die in der Lage sind, ein Problem zu erkennen und es auch selbstständig lösen.
Ja.
Die brauchen dann Hilfe, keine Frage. Aber wenn man das gut kann, nach bestem Wissen und Gewissen, dann man wird auch Fehler machen. Und auch das ist eine Sache, das hat mich ganz oft genervt, dass es immer Personen im Unternehmen gab, die einfach Angst davor hatten, eine Entscheidung zu treffen, weil die ja falsch sein können. Die haben sich immer noch mal doppelt und dreifach abgesichert, was ich, sagen wir mal, auf so einer ganz untersten Ebene in einem Unternehmen, kann ich das verstehen, wobei selbst da, was soll passieren? Aber wenn man mutig ist, mal eine Entscheidung zu treffen, nach bestem Wissen und Gewissen, die sich vielleicht später als falsch herausstellen kann, der Vorstand hat damals gesagt, 51% aller Entscheidungen müssen richtig sein, dann ist alles gut, weil es dann die Mehrheit ist.
Er war großzügig, ja.
Ja, und nervig waren die 49%, weil die mussten ja alle gerettet werden. Und manchmal habe ich auch gedacht, oh Leute, jetzt habt ihr da sehenden Auges, trefft ihr gerade eine falsche Entscheidung und die Ebene darunter kann es wieder ausbügeln, den Fehler. Aber auch das gehört dazu und man lernt da so viel über Unternehmensstrukturen, über wie Unternehmen, wie die Wirtschaft funktioniert. Aber muss halt auch, wie du sagst, Bock haben. Was mir persönlich fehlt, ist ganz oft das Brennen allein schon für die Abschlussarbeit. Also als junger Mensch, am Ende des Studiums suche ich mir doch mein Bachelorarbeits- oder Masterarbeitsthema aus. Das gibt mir ja keiner vor.
Ja.
Und dann erwarte ich, dass ich für dieses Thema brenne und mir den Hintern aufreiße, um da eine vernünftige Note zu kriegen und nicht nur nach dem Motto, ach, ja, ich weiß nicht und ja, könnte ich und ach, nee. Also dieser Duktus, der so ein bisschen, oder dieser Eindruck, der so entsteht, dass jetzt so eine Null-Bock-Gesellschaft kommt, was ich nicht glaube, es sind auch genug hochmotivierte Leute dabei. Wir hatten jetzt ja letztens auch mit dem Lukas gesprochen haben, da ist ja ein anderes Beispiel, aber wie du sagst, es fehlt so ein bisschen das Brennen fürs Thema und das zieht sich ja dann im Job im Zweifelsfall weiter durch.
Ja, du musst ja, halt, aber ich meine, jetzt kommen wir wieder zurück zur Beratung und so. Ich sagte ja, du hast die Chance, viele verschiedene Sachen kennenzulernen und so weiter. Oft ist es doch so, dass du dann erst anfängst, wirklich für was zu brennen. Und wenn du sagst, oh, das ist gut, was sie machen, da habe ich mehr Lust drauf. Das ist jetzt meine nächste Stufe sozusagen. Dann ist es doch ideal. Es gibt ja auch Beratungen in ganz unterschiedlichen Branchen. Ich denke zum Beispiel daran, ich glaube, es entsteht gerade ein gigantischer neuer Beratungsmarkt im Bereich des Non-Financial Reporting. Also Unternehmen, die Bericht erstatten müssen, zum Beispiel über Nachhaltigkeitsthemen. Das geht jetzt gerade erst los. Zurzeit müssen das in Deutschland systematisch, also verpflichtend, um die 500 Unternehmen machen. Aber da werden jetzt langsam sozusagen die Zügel angezogen und immer mehr Unternehmen kommen in den Reporting-pflichtigen Bereich in den nächsten Jahren und müssen entsprechende Kennzahlen zunächst erheben, richtig interpretieren und dann darstellen. Das können ja die Unternehmen oftmals noch gar nicht. Klar, so eine Handvoll Großkonzerne, die haben schon seit Jahren aufgestellte Nachhaltigkeitsabteilungen. Da sitzen auch Leute, die das können, logisch. Aber guck dir doch mal die Mehrheit der Mittelständler in Deutschland an. Ja. Wenn die irgendwann mal solche Zahlen berichten müssen, weil sie ein großes Kreditengagement von ihrer finanzierenden Bank haben wollen, damit sind viele Unternehmen nach meinem Dafürhalten überfordert. Und dafür werden sie spezialisierte Beratungen brauchen. Und da entsteht gerade ein riesengroßes neues Beratungsfeld, wo die Generation, die wir heute ausbilden, wer perfekt reinspringen kann, wo die ihr Thema haben, was sie auch für sich entwickeln können, wo sie dann vielleicht auch für brennen, hoffentlich. Und das ist ja auch spannend, ja, dass man später von der Beratung, wenn man Firmen erklärt, wie es geht, wenn man das gut macht, und es wird dann irgendwann ein Abteilungsleiter für eben genau dieses Feld gesucht, dann ist es ja ganz naheliegend, das passiert ja auch jeden Tag, dass die Firmen, die mich zunächst als Berater engagiert haben, im nächsten Schritt mir ein Jobangebot machen, ja, um das bei ihnen in-house zu machen. Das ist insofern natürlich auch ein tolles Karrieresprungbrett, was sich da ergeben kann. Und vor allem sind dann ganz viele sozusagen Informationsasymmetrien schon abgebaut, weil eine Firma, die ich als Berater erlebt habe, bei der ich gesehen habe, was gut und was schlecht läuft, auf die kann ich mich doch viel leichter einlassen, mit viel weniger Unsicherheitspotenzial, als eine Firma, die eine Stelle irgendwo im Internet ausgeschrieben hat, die gut klingt, auf die ich mich bewerbe. Und dann sitze ich da, kündige vielleicht noch meinen alten Job dafür und erlebe dann aber ein Unternehmen, das, wenn ich reingucke und dort jeden Tag erlebe, ganz anders drauf ist, das ganz anders tickt und vielleicht doch nicht mehr so toll ist, wie ich mir das ursprünglich vorgestellt habe. Also auch so weit kann man ja schon nach dem Berufseinstieg denken, dass man sagt, man benutzt seinen ersten Job als ein, ich sage jetzt mal, erweitertes Recruiting-Instrument, was übrigens bei vielen Beratungsfirmen auch normal ist. Das ist Teil der Übung, die sind alle pyramidal aufgebaut. Da kann gar nicht jeder für immer dabei bleiben. Das ist völlig normal, dass die untersten Hierarchien halt viel, 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 viel mehr Leute aufnehmen können als die oberen. Das ist ja ganz klar. Ja?
Naja.
Und die rechnen auch damit, dass man sozusagen einsteigt, bei denen eine Handvoll Jahre arbeitet und dann aussteigt, vielleicht auch sogenannte Good Leavers sind und mit dem ehemaligen Mitarbeiter vielleicht ein neuer Kunde entsteht. Das ist ja auch.
Ja, genau, das ist ja also deren Alumni-Netzwerk, was dann richtig entsteht, wenn die dann die Leute in den Unternehmen platzieren. Ich meine, und man denkt jetzt aber bei Unternehmensberatung an sich beim Consulting ja immer an die großen vier, also wo jetzt die klassische Unternehmensberatung, jetzt Boston Consulting und Co. sind oder auch eben im Finanzbereich wie PwC, KPMG und so weiter. Es gibt ja auch ganz viele kleinere Beratungshäuser, die sich spezialisiert haben auf ein ganz kleines Themenfeld. Klar, die können nicht die multi-internationalen Konzernstrategien mitentwickeln, aber die können dann vor allen Dingen für mittelständische Unternehmen,
klar,
die wir in Deutschland haben, eine ganz andere Unterstützungsleistung liefern zu ganz ausgewählten Themen. Also ich habe das selber dann erlebt, als wir damals ein Qualitätsmanagement einführen mussten, damit wir halt Projekte machen konnten in einem Land. Und da hatte man dann auch ein kleines Beratungsunternehmen dann angeheuert, das uns dabei geholfen hat. Und auch da, das ist ein wunderbarer Einstieg für junge Menschen nach dem Studium. Man ist auch noch relativ frisch, unvoreingenommen. Ich glaube, auch das ist so ein Aspekt jetzt insbesondere in der Energiewirtschaft, dass da mal junge Menschen kommen, die nicht diese alte Welt kennen, sondern da mal mit neuen Ideen reinkommen, sich natürlich erstmal da orientieren müssen, wie läuft der Laden überhaupt. Man wird dann auch feststellen, die alten Hasen, die rechnen auch immer noch in Öleinheiten statt in Kilowattstunden oder sowas, weil das halt früher so war. Aber da gewöhnt man sich dran und dann kann man da auch, wenn man sich nicht ganz doof anstellt, viel mitgestalten, wenn man dann auch mal eine Verantwortung übertragen bekommt. Wenn man es denn will, dann ist das ganz gut und man muss dann auch den Mut haben, mal zu scheitern und dann über so eine Unternehmensberatung, wie du sagst, ne, dann die Seite zu wechseln und dann in dem Unternehmen, das man beraten hat, dann das, was man vorgestellt hat, selber aufzubauen, was ja eigentlich super ist.
Ja, also da gibt es ganz tolle Karrieren und ich empfehle Studenten auch ganz oft, Mensch, guckt euch Beratungsfirmen an. Ein Riesenvorteil ist ja auch, man wird gerade bei den großen Beratungen am Anfang seiner Karriere auch oft systematisch ausgebildet. Die sammeln ja die Absolventen von ganz vielen unterschiedlichen Hochschulen oder Situationen ein und dann werden die im ersten Jahr in der Regel sozusagen oder im ersten halben Jahr alle auf den gleichen Stand gebracht und kriegen nochmal sozusagen so einen Feinschliff, was die Ausbildung betrifft. Mhm. Und das ist ja auch hochinteressant. Ja. Und was ein Riesenvorteil ist, man ist typischerweise, ich glaube, die meisten Beratungen sind sehr, sehr dynamische Umgebungen. Da wird sozusagen projektorientiert und sehr erfolgsorientiert gearbeitet. Und ich glaube, das ist bei so eingeschwungenen großen Konzernen nicht immer so. Kann auch so sein, natürlich. Aber da kann es einem natürlich auch passieren, dass du als Absolvent in irgendeiner Abteilung landest, wo vielleicht auch nicht alle super dynamisch sind und schnell weiterkommen wollen, sondern wo das dann fast ein bisschen so einen Behördenstatus hat. Und das ist, glaube ich, das stelle ich mir für einen Berufseinstieg nicht 100% inspirierend vor, um das höflich auszudrücken.
Ja, das ist so ein bisschen, wenn du da schon einsteigst mit Dienst nach Vorschrift.
Genau.
Um dich rum Leute hast, die wenig Eigenmotivation haben. Also auch das musste ich dann feststellen, wenn du dann von der Universität kommst. Ich hatte in meinem Umfeld nur Leute, die promoviert haben, also eine entsprechende Eigenmotivation haben, ihr Ziel zu erreichen, nämlich die Promotion. Dann kommst du in ein Unternehmen, da sind halt auch Leute, die da arbeiten, weil sie Geld verdienen wollen und müssen, um die Miete zu bezahlen und essen. Aber denen ist jetzt nicht daran gelegen, da am ganz großen Rad zu drehen. Die wollen halt ihre Ruhe haben, in Ruhe ihre Arbeit machen. Ist auch vollkommen in Ordnung. Die machen sie auch gut. Aber die haben halt keine Ambitionen, weiterzukommen. Und da muss ich sagen, wenn ich jetzt so die akademische Ausbildung habe, die ich ja ganz bewusst wähle, ich will ja nicht in die duale Ausbildung und einen Handwerksberuf oder eine Kaufmannslehre machen, sondern ich will ja bewusst akademisch mich ausbilden lassen, wissenschaftlich, selbstständig arbeiten, dann erwarte ich eigentlich von solchen jungen Menschen auch eine gewisse Eigenmotivation, um dann im Job die extra Meile zu gehen.
Ja.
Und das bringen nicht alle mit. Das merken wir ja in unseren Kursen auch. Ne? Wer ist motiviert, wer macht mit und wer sitzt da nur und guckt aus dem Fenster und hofft, dass die Stunde rumgeht. So funktioniert es vor allem in der Wirtschaft irgendwann nicht mehr. Und so kann auch das Wirtschaftssystem auf Dauer nicht funktionieren, wenn man nur diese vielbeschworenen Low-Performer haben. Wobei andererseits nur High-Performer, also in so einem Haifischbecken ist halt auch kein angenehmes Umfeld. Irgendwann nervt das auch, wenn du dann nur so
Heizdüsen um dich hast.
Ja, genau. Also vor allem, die dann vielleicht auch ein bisschen aufgeblasen sind und gar nicht so performen, wie sie so tun. Also kriegt man ja alle Facetten mit. Das ist ja so. Wobei tatsächlich so schlimm, wie es so im Fernsehen dargestellt wird, ich weiß, es gibt ja diese Kurzserie Bad Banks, ich glaube, die ist vom ZDF oder von Arte. Und ich glaube, Wolves of Wall Street hier mit Leonardo DiCaprio, mein Gott, das ist jetzt die Finanzbranche. Ich weiß nicht, ob das verharmlost ist oder ob das überspitzt dargestellt ist. Ich befürchte, es ist verharmlost. Ich weiß nicht. Hast du Zwerge geschmissen? Nee, ne? Ich hoffe nicht. Nein. Also ansonsten piepen was raus hier aus dem Podcast.
Nee, aber ich glaube, es gibt natürlich schon Spitzen in solchen Branchen. Das ist ja klar. Ja? Also etwas, was sehr unangenehm ist, passt jetzt nicht auf die Filme, ja, aber was, glaube ich, in solchen sehr erfolgsgetriebenen Unternehmen, so Beratungen oder Banken oder so, es oft gibt, ist die sogenannte FaceTime. Das habe ich in meiner Karriere zum Glück nie erlebt, aber ich kenne Leute, die sich darüber beklagt haben und das ist furchtbar, ja, wenn die Leute einfach nur so einen erbitterten Kampf darum führen, wer als längster im Büro sitzt. Und wenn wer als längster im Büro sitzt, halt bedeutet nachts 2 oder so. Das ist, finde ich, völlig demotivierend, völlig idiotisch. Und das macht natürlich überhaupt gar keinen Spaß, in so einem Umfeld zu arbeiten. Aber wenn alle durcharbeiten bis 2 und das halt mal so ist, dann ist es eben so. Ich glaube aber schon, dass es ganz viele, natürlich sind solche Filme, die dann darüber gemacht werden, die überspitzen an vielen Dingen und die sollen ja Kante zeigen und irgendwie auch einen Unterhaltungsfaktor mitbringen. Aber ich glaube, das gibt schon viele Aspekte, die auch wirklich so sind. Ja? Ich glaube, da gibt es viel Härte, da gibt es einen Haufen Ellenbogenkultur und da läuft auch nicht alles immer total 100% menschenfreundlich in alle Richtungen ab.
Naja, das ist
schon vor, glaube ich. Ja,
auch da, das ist so ein Aspekt, aber ich glaube, da muss man sich als junger Mensch auch gar keine Sorgen machen. Also, dass man heutzutage nach dem Schul- oder nach dem Studium dann einen unbefristeten Arbeitsvertrag bekommt, der ja dann theoretisch, bis man 67 oder vielleicht sogar älter ist, läuft, das ist ja Quatsch. Ich glaube, diese Vorstellung, die noch die Generation jetzt unserer Eltern hatte, man ist in einem Unternehmen bis zur Pensionierung, ist ja heute gar nicht mehr so. Und so ein Wechsel kann auch nicht schaden. Deswegen, ich sage den Studierenden bei uns auch immer, arbeiten Sie mal 2 Jahre. Und wenn es eine befristete Anstellung auf 2 Jahre ist, ist das auch nicht schlimm. Denn man bewirbt sich ja dann mit Berufserfahrung in den neuen Job. Wenn das Unternehmen nach 2 Jahren sagt, ach ja, eigentlich waren sie sehr gut, aber wirtschaftliche Lage, dann muss ich sagen, ja gut, dann gehen, weil das Unternehmen dann offensichtlich den Wert nicht verstanden hat von so einem Mitarbeiter. Und dann muss man sagen, dann ist woanders vielleicht auch schöner. Und dann muss man mal auch wieder ein bisschen mutig sein und den Wechsel machen. Das funktioniert in der Regel ganz gut. Dass das wirklich schief geht, ist unwahrscheinlich. Ja gut, dann zieht man weiter. Also vielleicht muss man ein bisschen die Arschbacken zusammenkneifen, wenn es mal nicht ganz so gut läuft. Aber das ist, glaube ich, eine Sache in der heutigen modernen Arbeitswelt, die ganz normal ist. Ein Aspekt, der mir auch noch sehr positiv aufgefallen ist, ich glaube, das ist vor allem bei den großen Beratungen eher so als bei den kleineren, aber es ist halt ein total internationales Umfeld. Es ist halt nicht auf Deutschland beschränkt, sondern mindestens mal auf Europa. Was wahnsinnig spannend ist, wenn man dann in internationalen Teams zusammenkommt mit Franzosen, mit Italienern, die ja dann doch eine etwas andere Kultur mitbringen und man trotzdem dann zusammen zu einem Ergebnis kommen muss mit der Sprachbarriere, die alle haben, weil halt alle keine Native Speaker Englisch sind. Aber auch das ist wahnsinnig bereichernd. Und wenn man sich da auch noch drauf einlässt und sagt, man geht vielleicht sogar mal für ein halbes Jahr, ein Jahr ins Ausland zu einer Dependance der Firma dann an einem anderen Standort, auch super spannend, denn die Erfahrung, die nimmt einem keiner. Und es geht halt dann irgendwann nicht mehr, wenn die Kinder im Haus sind, weil dann der Fokus doch, also absolut, auch zu Recht woanders liegen sollte. Denn das ist eine Sache, die habe ich genossen, weil ich dann, als die Tochter geboren wurde, im Homeoffice gearbeitet habe. Und man dann halt die Entwicklung des Kindes beobachtet. Und ich habe das im Bekanntenkreis Freunde gehabt. Wenn die dann halt morgens aus dem Haus gehen, bevor die Kinder losgehen und abends nach Hause kommen, wenn die Kinder schon im Bett sind, dann brauche ich keine Kinder.
Ja, absolut.
Das ist natürlich nochmal ein Aspekt. Das kann man machen, solange man jung ist und eine entsprechend hohe Motivation hat. Also von daher, wenn wir Fazit ziehen, Consulting in all seinen Facetten, Vorstandsassistenz, Assistenz der Geschäftsführung. Man muss immer aufpassen, Assistenz der Geschäftsführung ist interessanterweise bei Männern häufig dieser Vorstandsassistenz und bei Frauen häufig Sekretärin, heißt nur anders. Ne? Das finde ich so ein bisschen, wenn man so die Gleichstellungskarte am Schluss nochmal ausspielen, das finde ich so ein bisschen schade, dass es da immer noch eine strenge Männer-Frauen-Trennung gibt, dass Frauen da häufig mehr das Sekretariat machen als wirklich Assistenz oder Consulting. Oder wie hast du das erlebt?
Ja, also ich kenne jetzt nicht so viele. Ich glaube, es gibt auch bestimmt einen Haufen Vorstandsassistenten in dem Sinne, wie wir das vorhin besprochen haben, die weiblich sind. Aber Assistent des Vorstands oder Assistentin des Vorstands nehme ich auch eher als ein Vorzimmerjob wahr.
Ja, ja, aber es kommt darauf an, ist es Assistent des Vorstands oder Vorstandsassistent? Ich glaube, die Reihenfolge ist wichtig. Das
spielt eine Rolle. Ja.
Und da muss man nochmal in der Jobausschreibung nochmal gucken, was die Aufgaben sind. Wenn es mehr um Terminorganisation geht, ist es, glaube ich, mehr das Sekretariat und das Backoffice. Wenn es aber um strategische Beteiligung geht, und das ist, wie gesagt, eine spannende Sache. Und da ist die Branche auch zweitrangig, denn das, was man so mitbringt, wenn man ein bisschen mit Zahlen umgehen kann, mit Technik und mit Wirtschaft und auch ein juristisches Grundverständnis hat, ist ja, glaube ich, die beste Voraussetzung für den Job im Consulting-Bereich.
Absolut. Also unbedingt klare Empfehlung. Das ist ein super Berufseinstieg nach dem Studium.
Gut, dann wissen jetzt ja unsere Absolvierenden Bescheid, in welche Richtung sie gehen können, gehen sollten. Ich glaube, der Jobmarkt ist ja im Moment sowieso ganz attraktiv für junge Menschen. Deswegen kann man da was machen. Aber wie gesagt, das ist kein 9-to-5, eher so ein 5-to-9-Job. Ne? Also das, so rumdrehte sich dann. Gut, dann Christian, glaube ich, haben wir die Sache von allen Seiten beleuchtet. Ich bedanke mich wieder, dass du wieder mit dabei warst.
Danke an dich.
Sehen wir uns, hören wir uns beim nächsten Mal.
Bis dahin. Jawohl. Bis dahin, bis bald. Tschüss.
Ciao. In der kommenden Woche ist ja wieder ein 5. Donnerstag im Monat. Da gibt es dann wieder eine Spezialfolge hier von unserem Podcast Klima und Kohle, der Campus Talk. Da werden Christian und ich mal das Thema Internationalisierung an Hochschulen besprechen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.